Wir sind Gott dankbar, unter euch sein zu dürfen. Wir fühlen uns in eurer Mitte zu Hause. Und Gott hat uns auch bisher schon reichlich gesegnet. Ja, unser Gebet ist es, dass Gott uns doch auch weiterhin gemeinsam segnet. Für diese heutige Stunde habe ich das Wort gewählt, welches wir schon in der Vorlesung gehört haben. Wir als Bibelleser kennen doch sehr wohl dieses Gleichnis vom Weinbergsbesitzer, wie er sein Weinberg an andere verleiht. Und in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, in diesem Gleichnis, welches Jesus brachte, erkannten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Diesmal, dieses Gleichnis haben sie verstanden. Sie fanden sich plötzlich in der Rolle der ungerechten Weingärtner wieder. Vielleicht haben sie an das Wort des Propheten Jesaja gedacht, der da sagte: Der Weinberg des Herrn Zebaoth aber ist das Haus Israel. Der Weinberg ist Gottes Volk. Der Weinberg ist seine Gemeinde. Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass seine Gemeinde sich gut entwickeln kann. Er hat einen Zaun rundherum gesetzt, dass keine Füchse oder wilden Tiere diesen Weinberg verderben können. Er hat eine Kelter gegraben, in der der Wein, wenn er gewonnen wurde, gepresst wurde. Er hat einen Turm errichtet, worauf ein Wächter Gefahren, die von weit her schon zu erkennen waren, frühzeitig erkennen und warnen konnte. Und dann lieh er diesen Weinberg, er vertraute es Menschen anheim. Er hatte ihnen die Möglichkeit gegeben, darin zu arbeiten. Und dann kam die Zeit der Ernte. Und er sandte Boten aus, um die Frucht zu bekommen. Und wir lesen darin, dass ein Bote geschlagen, verlacht, wieder zurückgeschickt wurde. Ein anderer wurde getötet. Und so schickte Gott ein und andere Mal seine Boten, bis er zum Schluss den letzten Boten sandte, seinen geliebten Sohn, mit einer Aufforderung an die Weingärtner. Und das ist der Gedanke, den wir auch heute gemeinsam näher betrachten wollen, die Aufforderung des letzten Boten. Welche Aufgabe haben eigentlich Boten? Die wesentliche Aufgabe eines Boten besteht doch darin, eine Nachricht zu überbringen. Es gibt auf der einen Seite den Absender, der einen Empfänger eine Nachricht übermitteln möchte. Und dafür werden bis heute noch Boten verwendet. Da erinnere ich mich an eine Begebenheit, die mir seinerzeit Bruder Kaiser berichtete. Dieser Bruder ist schon längst in der Ewigkeit. Und er berichtete mir von einer Zeit, wo er noch ein kleines Kind war. Es war zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Sein Vater wurde in den Militärdienst einberufen. Und dann kam eines Tages ein Bote und brachte einen Brief. Er überreichte diesen Brief den kleinen Jungen. Und so lief der Junge freudestrahlend zu seiner Mutter. Es war ein Brief vom Kriegseinsatz. Es war, so wehnte er sich, ein Brief von seinem Vater. Vielleicht berichtet der Vater, dass er bald wieder zurückkommt. Vielleicht hat er einige liebe Worte an seinen kleinen Jungen gerichtet. Aber nichts dergleichen enthielt dieser Brief. Die Nachricht dieses Briefes lautete, dass sein Vater im Krieg gefallen ist. Die Aufforderung dieses Briefes war unausgesprochen deutlich vernehmbar. Sie lautete: Du, junge Mutter, brauchst nicht mehr auf deinen Mann zu warten. Du musst deinen Weg mit all den Alltagssorgen jetzt selber gehen. Du kleiner Junge brauchst nicht mehr auf deinen Vater zu warten. Er wird dich nie mehr in seine starken Arme nehmen. Sie erhielten eine Hiobsbotschaft. Eine Hiobsbotschaft. Wissen wir auf Anhieb, wie viele Boten zu Hiob kamen und ihm eine Hiobsbotschaft verkündeten? Wir lesen das in Hiob 1, ab Vers 13. An dem Tag, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, aßen und Wein tranken, kam ein Bote zu Hiob und meldete, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Und als er noch redete, kam ein anderer Bote, der zweite Bote. Auch er berichtete Hiob vom großen Verlust. Auch der zweite Bote hatte keine Gelegenheit gehabt, seine Botschaft zu Ende zu reden. Dann kam schon der dritte Bote. Und auch dieser konnte seine Botschaft nicht zu Ende führen. Dann kam der letzte Bote. Die Nachricht dieses Boten, die hatte es in sich gehabt. Er verkündete Hiob, dass alle seine Kinder gestorben wären. Diese Botschaft hatte es doch in sich gehabt. Der Verursacher dieser Botschaft war niemand anderes als Satan selbst. Er hatte es so hergestellt, dass Hiob diese Botschaften ereilten. Und hinter diesen Botschaften war eine Forderung versteckt. Und die übermittelte er sozusagen durch einen fünften Boten. Er bediente sich der Frau Hiobs. Und sie sagt zu Hiob, hältst du noch fest an deine Gerechtigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb. Das war die Forderung, die an Hiob gestellt wurde. Aber Hiob ging auf diese Forderung nicht ein. Er antwortete auf diese Forderung mit den Worten in Hiob 1, Vers 21. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Ach, wie viel schöner ist es doch, wenn Boten eine gute Botschaft verkündigen, eine Freudenbotschaft. Joab, der Feldhauptmann Davids, er hatte Boten gehabt, die Nachricht an den König und an die Verbliebenen, an die, die in Jerusalem waren, überbracht hatte. Sie hatten vom Kriegsverlauf berichten können. Und wenn ein Kriegsverlauf gut war, wenn das Volk Israel Sieg hatte, dann hatte Joab einen besonderen Boten gehabt. Sein Name war Ahimas, ein schneller Läufer. Und diesen setzte Joab immer für gute Botschaften ein. Ich vermute deshalb, weil wenn dann so der Wächter von Weitem auf Botschaften wartete und sah jemanden so von Weitem kommen und an den Lauf und an der Statur des Menschen erkannte er, das ist Ahimas. Es ist eine gute Botschaft. Gott hat Sieg gegeben. Das konnte man schon von Weitem sehen. Es war wieder Krieg in Israel, ein Bruderkrieg. Der Sohn Davids hatte sich gegen seinen Vater erhoben. Er wollte die Macht an sich reißen. Er wollte seinen Vater und die Männer seines Vaters alle töten, um selber König zu sein. Doch Gott gab Davids Leuten den Sieg. Gott hat das nicht zugelassen. Und es starben an diesem Tag 20.000 Mann. Es wären weitaus mehr gestorben. Ja, der Krieg hätte sich auch in Jerusalem, die Stadt, hineingetragen, wenn nicht Joab Absalom getötet hätte. Er hatte ihn getötet, obwohl David allen Männern sagte, sie sollten doch den Jungen verschonen. Aber durch den Tod Absalom war der Krieg entschieden. Der Sieg war da und es wurde kein Blut mehr vergossen. Doch wer trägt jetzt die Botschaft zum König? Wir lesen es in 2. Samuel 18, Vers 19. Ahimas, der Sohn Zadoks, sagte, lass mich doch laufen und dem König die gute Botschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat von der Hand seiner Feinde. Joab sagte zu ihm, du bringst heute keine gute Botschaft. An einen anderen Tag sollst du Botschaft bringen, aber heute sollst du keine Botschaft bringen, denn der Sohn des Königs ist tot. Joab schickte den Kuschiten, einen Ausländer, der die Botschaft an David übermitteln sollte. Aber Ahimas ließ nicht locker. Er wusste, er hat doch eine gute Botschaft. Gott hatte seinem Volk Sieg gegeben. Und er bettelte so lange, mag kommen, was will, ich laufe. Und dann sagte Joab, na gut, dann lauf. Ahimas hatte einen Plan gehabt. Er wusste, er ist nur dann ein guter Bote, wenn er auch als Erster ankommt. Dann kann er die Nachricht vom Tod Absaloms verschweigen. Er kann sich darauf berufen, es nicht selbst mit eigenen Augen gesehen zu haben. Und dann bleibt die schlechte Botschaft für den Boten übrig, der als Letzter kommt. Ahimas war der erste Bote. Er lief so schnell er konnte. Und er wählte einen Weg, der es ihm ermöglichte, als erster Bote da zu sein. Und das Erste, was er verkündigte, Gott hat Sieg gegeben. Und dann kam der letzte Bote und übermittelte David die Botschaft, dass sein Sohn gestorben ist. Mein Sohn Absalom, mein Sohn, so lesen wir es in 2. Samuel 19, Abvers 1. Ach, wäre doch ich für dich gestorben, o Absalom, mein Sohn. Wir können es doch verstehen, welchen Schmerz David überfallen hat. Absalom auf ewig verloren. Ich glaube, diese Seelenbürde dürfen wir doch alle mit uns tragen, für unsere Anverwandten, für unsere Lieben, für die verlorene Menschheit. Gott sandte seine Boten, weil er die Menschen liebte. Wer war eigentlich der allererste Bote, der zu den Kindern Israels geschickt wurde? Wer war der allererste Bote, der zu Israels Söhnen geschickt wurde? Wissen wir das? Wir lesen das mal zusammen in 1. Mose 37, ab Vers 12. Als nun seine Brüder hingingen, um in Sichem das Kleinvieh ihres Vaters zu weiden, sagte Israel zu Josef, hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er antwortete, hier bin ich. Jakob liebte seine Kinder und er machte sich Sorgen um sie. Und so sandte er seinen geliebten Sohn, den er über alles liebte, zu ihnen, um zu erfahren, wie es ihnen geht. Und er fragte ihn, bring mir diese Nachricht wieder zurück. Und Josef sagte, hier bin ich, ich will dein Bote sein. Hatte denn Jakob und Josef nicht gewusst, dass die Brüder Josef hassten? Das dürfte ihnen doch nicht entgangen sein. Und doch aus lauter Liebe und aus Sorge darum, wie es den Söhnen geht, schickt Jakob Josef zu den Brüdern. Schon von Weitem, als sie ihn sehen, sprechen sie zueinander, sieht. Da kommt er, dieser Träumer, lasst uns ihn töten. Ab Vers 23 lesen wir, als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm sein Gewand aus, das bunte Gewand, das er anhatte, worauf sie so lange Zeit neidisch waren. Sie warfen ihn im Anschluss in eine Grube. Sie verkauften ihn für 20 Silberlinge. So ging es den allerersten Boten. So ging es vielen anderen Boten, die gesandt wurden. Wir können das zu Hause gerne nachlesen, wie viele Boten es waren, die Gott gesandt hatte aus Liebe zu seinem Volk. Und ihnen erging es allen in gleicher Weise. Wir lesen nur von Jeremia. Jeremia 38, Vers 3. Dann sagt es Jeremia so, denn so spricht der Herr. Das war das, was Jeremia dem Volk zu verkünden hatte. So spricht der Herr und er gibt ihnen Gottes Willen kund. Und was sagen die Fürsten? Da sagten die Fürsten im Vers 4 zum König, lass doch diesen Mann töten. Der König Zedekia sagte, seht, er ist in euren Händen. Sie werfen ihn in eine Grube, wo Schlamm ist. So erging es Jeremia. So erging es vielen anderen. Johannes, der Wegbereiter Jesu, er sollte das frohe Evangelium, das herannahende Evangelium schon verkündigen. Er hatte schon die Buße gelehrt. Und er war es, den man auch nicht gerne gehört hatte. In Markus 6, Vers 17 lesen wir, denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes festgenommen und ins Gefängnis gelegt wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes aber sagte zu Herodes, es ist nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Deswegen stellte Herodias ihm nach und wollte ihn töten. Und sie brachte es fertig und sie tötete ihn. Und dann lesen wir davon, dass Jesu Wirkenszeit mehr und mehr anbrach. Gott sandte seinen Boten und zum allerletzt sandte er seinen Sohn. Die allermeisten nahmen ihn nicht an. Wir lesen es von den 70 Jüngern. Ein Großteil der Jünger, sie verließen ihn. Sie konnten die Rede nicht hören, als er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Na, wer kann diese Rede hören? Doch ein kleiner Teil, Petrus und die anderen Jünger, sie erkannten, das ist der Sohn. Das ist der Sohn des Weingärtners. Es ist Gottes Sohn. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Sie blieben bei ihm. Als die Engel Jesu Geburt ankündigten, was sagten sie da? Es ist eine frohe Botschaft. Seht, wir verkündigen euch eine frohe Botschaft, denn heute ist euch der Heiland geboren. Ach, was für eine frohe Botschaft hat Jesus in die Welt gebracht. Er ist gekommen, nicht um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu erretten. Johannes 3, Vers 17. Er ist gekommen als die Wahrheit. Wir lesen das im Zwiegespräch Pilatus mit Jesus, Johannes 18, Vers 37. Da sagte Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und was fragt Pilatus im Anschluss? Was ist die Wahrheit? Ach, ihr Lieben, ich denke manchmal an unsere heutige Zeit. Stellen wir uns nicht manchmal auch die Frage, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit im Zeitalter des Internets, wo jeder so seine eigene Wahrheit aufstellt und viele daran glauben? Was wird die Wahrheit in wenigen Jahren sein, wenn die künstliche Intelligenz mehr und mehr Fortschritt nimmt? Was ist dann noch die Wahrheit? Die Wahrheit war, dass Pilatus wusste, Jesus ist unschuldig. Die Wahrheit war, dass Pilatus Angst hatte vor den Hohenpriestern und Pharisäern. Und die Wahrheit war, dass Pilatus nicht bereit war, alles zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Die Wahrheit ist sozusagen ihm verborgen geblieben. Die Wahrheit ist verborgen, so wie eine Verschlüsselung für viele Menschen. Ich habe es oft erlebt, dass Menschen mir sagten, ich lese die Bibel, aber sie sagt mir nichts. Es sind nur Buchstaben und Zeichensetzungen, aber sie sprechen nicht zu mir. Ihnen fehlt das Passwort, die Entschlüsselung, wie man das richtig liest. Und dabei wenden viele Menschen sehr viel Aufwand auf, um verschlüsselte Nachrichten zu lesen. Joab hatte ja seine Boten gehabt, die die Botschaft verkündigt hatten. Heute werden Nachrichten über Funk übermittelt. Und man weiß genau, der Feind, der hört mit. Und damit er diese Nachricht nicht versteht, dann werden sie verschlüsselt. Und wie viel Aufwand wird reingesetzt, um sie zu entschlüsseln. Und plötzlich sind das nicht mehr Buchstaben und Zeichensetzungen, sondern wenn man die Entschlüsselung kennt, dann versteht man, was das ist. Dann weiß man, was darin geschrieben ist. Dann hat man gewonnen, wenn man die Nachricht in der Hand hält, die so wichtig ist. Ich las von dem König Umberto aus Italien, der 1878 den Thron seines Vaters folgte. Und von ihm wird eine interessante Begebenheit berichtet. Während seiner Regierungszeit kam ein junger Mann ins Gefängnis wegen eines Vergehens. Er saß im Gefängnis und sah seine Schuld ein. Und er wollte gerne ein neues Leben in der Freiheit beginnen. Und deshalb richtete er ein Gnadengesuch an den König, welches zuerst vom Justizminister überprüft wurde. Und der Justizminister erlaubte es sich, eine Notiz darunter zu schreiben. Und diese lautete: Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Als der König dieses Gnadengesuch in die Hand nahm, die Notiz betrachtete, so darüber nachdachte, dann entdeckte er plötzlich eine versteckte Botschaft, die der Justizminister, ohne es zu wissen, da hineingelegt hatte. Ihm wurde das Wort Gnade so groß. Und er hat festgestellt, wenn man das Komma verschiebt, dann ergibt es einen ganz anderen Sinn. Gnade, Komma. Unmöglich im Gefängnis zu belassen. Das ist doch die Botschaft unseres Herrn und Heilandes. Bevor diese Gnade erschien, lag die Menschheit in Sünde gefangen. Unmöglich da herauszukommen. Aber dann kam Jesus Christus mit seiner freimachenden Gnade. Das ist doch so, wie wir das Wort lesen können. Jedes Kapitel, jede Seite, wenn wir das mit den Schlüsselwort Gnade lesen, dann werden wir alles verstehen. Wenn wir das in unserem Leben erfahren haben, dann wissen wir, dass es eine frohe Botschaft ist, die Gott hineingelegt hat. Jesus hat eine frohe Botschaft gebracht. Aber er hat auch eine Forderung gestellt. Er kam mit einer Aufforderung zu den Weingärtnern. Er kam zu der Zeit der Ernte. Er sucht die Frucht. Die Weingärtner, sie hatten ja dieses Weingut nur geliehen bekommen. Und es heißt ja auch so in Psalm 24, Vers 1, dem Herrn gehört die Erde, dem Herrn gehört alles. Und jetzt stelle ich mal die Frage, was gehört uns? Uns gehört nicht unser Leben, nicht unsere Fähigkeiten, nichts, was wir haben. Es ist alles nur geliehen. Wisst ihr aber, es gibt eine Sache, die bleibt auf ewig, die wir tun können, mit unseren Händen wirken können. Das ist die Frucht. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Die Frucht, sie hat Ewigkeitswert. In einem jeden Leben gibt es eine Zeit der Aussaat. In einem jeden Leben, ob es kurz oder lang ist, gibt es eine Zeit des Wachstums. Und in einem jeden Leben gibt es auch eine Zeit der Ernte. Was wird unsere Ernte sein? Das, was wir sehen, das werden wir auch wieder ernten. Und er sucht die Frucht, aber er gibt uns auch eine Anleitung. Und diese Anleitung, die wollen wir mal gemeinsam lesen in Johannes 15 ab Vers 1. Eine Anleitung für jeden Weingärtner in den Weinberg des Herrn. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Er ist der Weinstock. Und wenn wir in diesen Weinstock hineingepropft werden, durch die Erlösung, durch sein freimachendes Blut, dann gehören wir doch dazu. Dann bringen wir Frucht und er möchte, dass wir viel Frucht bringen. Ach, der Weingärtner, Gott selbst, er wird an uns arbeiten. Und ich möchte auch sagen, lass dein Werk an dir geschehen. Übergib doch dein Leben völlig Gott. Er wird es gut machen. Er wird alles gut führen in dein Leben und sei ein völliges Opfer. Und er wird es so führen, dass du viel Frucht bringst. Jedes Wort des Boten, des letzten Boten, ist so wichtig geworden für uns alle. Und besonders die letzten Worte eines letzten Boten, sie haben doch einen besonderen Wert. Man weiß, es kommt kein weiterer Bote. Es bedurfte auch keines weiteren Boten, der das Evangelium, der das Heil Gottes verkündigte. Jesus hat alles vollbracht. Das waren ja auch seine letzten Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Und dann sagte er, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das waren die letzten Worte, bevor er verstarb. Vater, du hast mich als deinen Boten gesandt. Ich habe den Auftrag erfüllt. Und nun ist alles vollbracht. Jetzt übergebe ich meinen Geist in deine Hände. Nimm mich doch wieder auf zu dir. Das waren die letzten Worte am Kreuz. Und dann nimmt sich Jesus noch Zeit, bevor er gen Himmel fährt und richtet noch einige letzten Worte als letzter Bote an seine Jünger aus, vor der Himmelfahrt. Ach, es wäre noch so viel zu sprechen gewesen, Aber was sagt man, wenn man weiß, man wird einen Menschen nie mehr wiedersehen? Dann sagt man doch das, was am allerwichtigsten ist. Und das waren die letzten Worte, die Jesus zu ihnen gesprochen hatte in Apostelgeschichte 1. Und zwar ab Vers 4 und 5. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das waren die letzten Worte unseres Herrn und Heilandes. Bleibet in Jerusalem, wartet auf die Erfüllung des Heiligen Geistes, bleibet zusammen, verlasset Jerusalem nicht. Wir haben ja bald Pfingsten und ich denke, Pfingsten ohne die Erfahrung des Heiligen Geistes hätte ja gar keinen Wert gehabt. Und das sind die letzten Worte unseres Heilandes an uns, dass wir doch auch diese Erfahrung in unserem Leben machen. Und wenn wir doch auch ausgerüstet sind, dann geht er ja auch noch weiter und sagt, ihr sollt meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Ihr sollt von mir Zeugen. Ach, Jesu Worte haben doch einen großen Wert für uns. Ihnen zu gehorchen, seiner Aufforderung nachzukommen, ist doch so wertvoll, denn wir lesen nichts davon, dass Gott seinen Weinberg zerstörte. Dafür liebte Gott seinen Weinberg zu sehr, als dass er ihn zerstört hätte, nur weil untreue Weingärtner ihn verwaltet haben. Er gab es anderen. Und so müssen wir uns bemühen, zu denjenigen zu gehören, denen er den Weinberg anvertraut. Gott ist nicht von uns Menschen angewiesen. Gott wird immer eine Gemeinde haben, die ihm nachfolgt. Wichtig ist, dass wir dazugehören. Und noch etwas möchte ich sagen. Lasst uns doch wie Aimas sein. Aimas war ein Bote einer guten Nachricht. Und wir haben doch eine gute Botschaft in unseren Herzen. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er blieb nicht im Tod, er ist auferstanden, er lebt, er hat den Sieg errungen. Niemand muss mehr verloren gehen. Ist das nicht eine gute Botschaft, die wir haben? Wir dürfen sie doch weitertragen. Wir dürfen wie Aimas übers Land laufen und sie weit verkündigen. Und wir dürfen es wie Aimas machen. Er hatte versucht, der erste Bote zu sein. Denn wir wissen ja, der letzte Bote, er wird wiederkommen. Er kommt bald. Zu seiner Zeit, zu der Zeit der Ernte. Und dann wird er in uns die Frucht suchen. Welche Frucht werden wir ihm zeigen können? Werden wir ihm darreichen können? Ach, Gott gebe uns die Gnade dazu, dass wir zu den treuen Weingärtnern gehören, die gute Frucht für die Ewigkeit bringen. Amen.